Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Ich habe nicht nur vermutlich Deutschlands bekanntesten Philosophen heute zu Gast, sondern auch einen Gedopten, habe ich gerade gehört. Zunächst mal schönen guten Tag, Richard David Precht.
Hallo.
Sie haben gerade eine Veranstaltung hinter sich und ich gebe auch zu, wir zeichnen diese Sendung am Sonntagnachmittag auf. Wir haben uns da quasi dran gehängt. Dann haben Sie mich losgeschickt, Dopingmittel zu holen. Wollen wir das aufklären?
Sowas Harmloses wie Kaffee.
Das ist für Sie schon Doping. Kaffee mit viel Milch und viel Zucker.
Ja, genau. Das kommt nicht auf den Kaffee an, sondern auf Milch und Zucker.
Echt?
Ja, weil ich habe so einen kurzen Akku. Also ich hatte ja gerade diese Veranstaltung und danach habe ich eigentlich das inwendige Bedürfnis, mich hinzulegen und nicht weiterzureden.
Nicht, das sind ja beste Voraussetzungen jetzt für ein schönes Gespräch.
Unbedingt.
Wenn Sie sich eigentlich lieber hinlegen wollten und nicht...
Sie müssen mich mit Ihren Fragen extrem unterhalten, sonst schlafe ich ein.
Sie setzen mich extrem unter Druck, Herr Precht.
Ich weiß, es gefällt mir.
Ach, das mögen Sie gern?
Ja.
Okay, Sie haben eine Veranstaltung gemacht. Sie äußern sich sonst in den Medien auch zu aktuell Themen mit dem philosophischen Hintergrund, ethisch-moralischen Aspekten, haben jetzt aber angefangen, eine Geschichte der Philosophie herauszubringen. Der erste vielseitige Band ist schon raus. Da geht's erstmal um die alten Griechen vor allen Dingen. Wenn Sie jetzt eine Veranstaltung haben, erzählen Sie den Leuten dann die Geschichte der Philosophie oder geht's dann mehr um aktuelle Sachen?
Es geht um beides. Die Veranstaltungen, die ich mache zu dem Buch, das sind ganz wenige, muss man auch sagen, die mache ich dann immer mit einem Gesprächspartner zusammen. Das war heute mit Wieland Backes, völlig unvorbereitet, unabgesprochen.
Wer war unvorbereitet?
Na, ich.
Ach so.
Also er war vorbereitet.
Gut.
Genau. Und dann haben wir ein Gespräch geführt über die Rolle des Philosophen in der Gesellschaft, über das Buch Erkenne die Welt und über die aktuelle Situation.
Können Sie die Rolle des Philosophen in drei Sätzen zusammenfassen in der heutigen Welt?
Es gibt ja nicht eine Rolle des Philosophen, sondern es gibt die Rolle des Fachphilosophen, der in der Hochschule arbeitet. Und das ist eine andere Rolle als die eines Philosophievermittlers oder eines öffentlichen Intellektuellen. Und früher gab es viele Philosophen, wo das zusammengehörte. Und heute ist es meistens getrennt.
Sie sind eher der öffentliche Intellektuelle, denke ich mal.
Ich bin Honorarprofessor an zwei Universitäten, aber ich definiere meine Rolle nicht als Universitätsprofessor, sondern ich definiere sie als Gesellschaftsscout.
Fachphilosoph legt so den Verdacht nahe, wie das in anderen Disziplinen auch ist, dass da gerne auch zu Fachidioten kommt.
Ach, das ist ein böses Wort. Also ja, die deutsche Hochschulphilosophie ist qualitativ sehr hochwertig. Es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die da sehr gute Arbeit machen. Aber diese Arbeit wird in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, weil sie sehr hochspezialisiert ist.
Hochspezialisten haben in der Öffentlichkeit auch nicht so viel verloren, weil sie keiner versteht.
Das ist richtig und das ist schade, weil die Philosophie braucht beides. Sie braucht die Spezialisten auf der einen Seite und die Generalisten auf der anderen Seite. Sonst ist es um die Philosophie in dieser Gesellschaft nicht gut bestellt, weil man ja nicht mehr weiß, wofür man Philosophen eigentlich braucht.
Wer weiß das denn überhaupt? Wofür man Philosophen braucht, außer dem Philosophen selbst.
Naja, also wenn zumindest die Philosophen mit der Überzeugung sind, dass man sie braucht, weil es vielleicht gut ist, dass die Menschen, auf die die Politik hört, nicht nur aus Ökonomen bestehen oder aus Kommunikationswissenschaftler oder Medienwissenschaftler, die Meinungsforschungen betreiben, dann wäre das für die Gesellschaft ganz gut.
Dann müssen wir uns gleich mal darüber unterhalten, ob die Ökonomen heute zu viel zu sagen haben und was die Philosophen eigentlich besser noch dazu beitragen sollen, um die Welt besser zu erkennen.
Es reicht ja schon, dass die Philosophen auf die Idee kommen, dass man die Welt auch nicht ökonomisch betrachten kann.
Die Rolle der Ökonomie und der Philosophen hatten wir eben schon auf der Rolle. Beherrscht die Ökonomie im Moment die Welt und tut sie das zu sehr?
Ja, das tut sie zu sehr. Man darf ja nicht vergessen, die bedeutendsten Ökonomen in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften waren keine Wirtschaftswissenschaftler, sondern Philosophen. Ursprünglich war die Ökonomie mal ein Teilbereich der Philosophie. Also Platon hat sich Gedanken über Ökonomie gemacht. Aristoteles hat den Begriff Ökonomie überhaupt erst geprägt. Und das geht ja bis hin zu Karl Marx, der von Hause aus auch kein Ökonom war, sondern ja, im weitesten Sinne Philosoph. Und in dem Moment, wo die Wirtschaftswissenschaften sich spezialisiert haben, veränderte sich die Aufgabe der Ökonomie. Früher war die Ökonomie eine Wissenschaft oder ein Metier, das dazu beitragen sollte, dass viele Menschen die materiellen Grundlagen dafür haben, ein erfülltes Leben zu leben. Wenn Sie einen heutigen Ökonomieprofessor fragen, was sein Metier ist, dann geht es um die Frage abzuschätzen, ob das Bruttoinlandsprodukt steigen oder sinken wird oder welche konjunkturelle Maßnahme man ergreifen sollte. Das heißt, die Bedeutung des Faches hat sich verengt und das Profil des Ökonomen ist verglichen mit seinem philosophischen Ursprung eingeschrumpft.
War früher die Ökonomie ganz zu Recht Mittel zum Zweck und ist jetzt zum Selbstzweck geworden?
Sie ist zum Selbstzweck geworden, weil ich wüsste nichts außer Technik und Ökonomie, was die gegenwärtige Entwicklung in dieser Gesellschaft wirklich antreibt.
Ja, was die Menschen antreibt, ist doch immer mehr. Immer besser zu sein, sich gegen den anderen durchzusetzen, immer mehr anzuhäufen, immer mehr zu konsumieren.
Ja, aber nur heute. Das ist ja nicht schon immer so gewesen. Also wenn Sie mal in andere Kulturen reingucken, also zum Beispiel, wie ich das in meinem Buch gemacht habe, sich mit der griechischen Antike beschäftigen. Diese Vorstellung von immer mehr, diese Vorstellung von Wachstum, die gab es überhaupt nicht. Auch im Mittelalter gab es das nicht. Also Thomas von Aquin hat sehr viel Aufwand betrieben, um zu verhindern, dass die Händler so viel Macht kriegen, dass man sagt, es muss sich alles verändern, Handel, Wandel und dergleichen mehr. Sondern man wollte eigentlich einen Stillstand der Gesellschaft, einen befriedigenden, für möglichst viele befriedigenden Stillstand der Gesellschaft. Und auch Platon waren die Händler suspekt. Er wollte eine Ökonomie, genau wie Aristoteles auch, die konstant ist und die nicht gezwungen ist, nach dem Gesichtspunkt des Wachstums zu funktionieren. Also das, was wir heute für Wirtschaft halten, ist nicht die Wirtschaft. Es ist eine bestimmte Vorstellung von Wirtschaft, die überhaupt erst im 18., 19. Jahrhundert entstanden ist.
Auch die Idee, mit Geld nicht noch mehr Geld zu machen, zum Beispiel gegen einen hohen Zinssatz zu verleihen, ist ja nicht neu.
Nein, die stammt schon von Aristoteles. Aristoteles hat die Geldwirtschaft als unmoralisch qualifiziert, im Gegensatz zur Wirtschaft, zur Haushaltslehre, zur Ökonomie. Weil er der Überzeugung war, dass es unnatürlich ist, aus Geld Geld zu schöpfen. Und das galt das ganze Mittelalter hindurch. Also es gab, heute gibt es ja noch ein Zinsverbot in der arabischen Welt, aber das haben die Araber sich nicht ausgedacht. Das ist urgriechisches Gedankengut und das durchzieht das gesamte christliche Mittelalter.
Das war also unmoralisch und heute ist man bescheuert, wenn man sein Geld nicht so anlegt, dass man möglichst viel daraus macht.
Ja, und daraus kann man nicht schließen, der Mensch ist so oder so, sondern der Mensch ist so, wie die Gesellschaft, in der er lebt.
Die Ökonomie, Philosophen müssen ja eigentlich überall mitreden, aber jetzt sind wir gerade mal beim Geld und da denke ich, ist der Mensch doch so gestrickt, dass im Laufe der Evolution sich nicht immer der Stärkere durchgesetzt hat, aber der, der sich am besten angepasst hat. Und das geht ja durchaus auch mit Ellbogen, oder? Gegen den anderen zu überleben.
Also ich glaube, in der Evolution haben vor allen Dingen diejenigen überlebt, die das Glück hatten, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Es nützt überhaupt nichts, der Stärkste, der Fitteste und der Angepasste zu sein auf einem Affenfelsen, wenn ein Erdbeben diesen Felsen zerstört. Sondern in der Evolution überlebt nicht der Stärkste und nicht der Tauglichste und nicht der Tüchtigste, sondern einfach der, der am meisten Schwein hat. Weil bestimmte Eigenschaften, die in einer bestimmten Situation günstig sein können, können unter veränderten Umweltbedingungen nicht mehr günstig sein. Also wir sollten uns mal von diesem Aberglauben und diesem Wahnwitz befreien. Es käme in der Evolution auf Vorteile an. Die gucken sich an, es gibt 6000 verschiedene Säugetiere, es gibt einige Millionen Tierarten und die gibt es nicht alle deswegen, weil die sich als passend oder geschmeidig durchgesetzt haben, sondern weil sie Eigenschaften hatten, die nicht so nachteilig waren, dass sie nicht ausgestorben sind. Also in der Evolution überlebt jeder Mist, solange es nicht stört.
In der Evolution überlebt jeder Mist, solange die Mücken stören mich.
Ja, sie stören Sie, aber die Mücke stört sich nicht quasi an sich selbst.
Ich habe noch keinen gesprochen, den die Mücken nicht stören. Aber Sie meinen das untereinander so.
Ja, ich meine, ein Korallenfisch hat nicht deswegen 30 verschiedene Farben, weil er sich damit tarnt, Weibchen anlockt oder irgendwelche Nahrungsmittelvorteile verschafft, sondern deswegen, weil ein anderer Korallenfisch, der 29 Farben hatte, eine Genmutation hatte, dann kriegt ihr der noch einen kleinen Fleck mehr und so what, es hat nicht gestört.
Aber die meisten äußeren oder inneren Eigenschaften haben wir doch, um uns zu erhalten. Also zum Beispiel schon, um das Weibchen oder das Männchen anzulocken. Das ist doch unser größter Trieb, der Überlebenstrieb, oder nicht?
Ja, aber ich glaube, dass er in der Evolution gewaltig überschätzt wird. Es ist ja nicht so, als ob die schönsten Menschen die meisten Kinder kriegen. Ganz im Gegenteil.
Es geht ja auch bei den Menschen nicht nur um Schönheit.
Ja, gar nichts. Ja, man hat von all diesen evolutionären Vorteilen nicht, dass die Stärksten die meisten Kinder kriegen oder dass die Schönsten die meisten Kinder. Stimmt ja alles nicht.
Für Sie ist das nur Glückssache? Zur rechten Zeit, am rechten Ort?
Naja, unterm Strich bleibt jedenfalls viel davon aus. Und wie ich gerade sagte, jeder Nachteil kann in der Evolution überleben, solange er nicht tödlich ist. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Dinge und eine unglaubliche Vielfalt von Lebewesen auf diesem Planeten. Die gibt es nicht deswegen, weil die Vorteile hatten, sondern weil ihre Nachteile sich nicht tödlich ausgewirkt haben.
Viele gibt es auch, weil sie zur Nahrungskette gehören, ne? Das hat sich evolutionär so entwickelt, dass eins vom anderen lebt und überall, wo man was zu fressen kriegt, kann man weitermachen.
Ja. Und da, wo man nichts zu fressen kriegt, kann man nicht weitermachen. Aber das ist ja in dem Fall keine Vorteilsselektion.
Ja, aber die Menschen haben sich doch weiterentwickelt. Bis zum universellen Menschen, der wir jetzt sind, der auch Fleisch isst, was er ganz früher mal nicht getan hat, und der mal Vorratshaltung und
industrielle... Sie die Entwicklung des Menschen als eine Höherentwicklung betrachten? Also wenn Sie gucken, was wir dem Planeten antun, dann kann das aus der Perspektive der Natur kein Vorteil sein, dass die Erde aus 7 Milliarden Menschen und demnächst aus noch mehr besteht.
Für sich selbst hat er sich weiterentwickelt, unabhängig davon, was er bei anderen kaputt macht.
Aber es ist ja vielleicht möglich, dass er in der Phase, als er noch Australopithecus oder Homo habilis war, viel glücklicher war als heute.
Das ist möglich, aber das wissen Sie genauso wenig wie ich.
Das wissen wir nicht. Aber wenn es eine Vorteilsselektion ist, dann geht es ja nicht nur darum, Eigenschaften zu erwerben, die einen am Ende nicht glücklich machen, sondern wir würden ja als Maßstab sagen, es geht auch darum, dass man möglichst mit seinem Leben zufrieden ist. Und da weiß ich nicht, ob der Mensch in den letzten Millionen Jahren Fortschritte erzielt hat.
Ist der Mensch bestrebt nach Glück? Ist das sein Hauptlebensziel?
Es gibt ein schönes Zitat von Nietzsche, der mal gesagt hat, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer. Aber diese englische Sichtweise hat sich offensichtlich durchgesetzt in unserer Kultur. Also wir messen dem Glück eine große Bedeutung bei, wobei wir im Deutschen natürlich mit dem Wort Glück ein Unglück haben. Denn das Wort Glück hat ja zwei verschiedene Bedeutungen. Ja,
wir haben zu wenig Begrifflichkeiten.
Ja, also wäre ja schön, wenn man happy und lucky unterscheiden könnte. Es geht ja nicht darum, lucky zu werden. Also das hat was von Glücksspirale oder Glückslos.
Ja, ich habe wieder
das macht die ganze gewonnen. Diskussion um Glück immer unglaublich albern. Ja. Also das Wort, das die griechische Antike dafür hatte, war das Wort Eudaimonia. Und das meinte ein erfülltes Leben. Das übersetzen wir gerne mit Glück, aber erfülltes Leben ist, glaube ich, die deutlich bessere Übersetzung davon. Und ja. das war eigentlich so, dass alle griechischen Philosophen die Eudaimonia als Lebensziel markiert haben.
Ist das jetzt wieder nur eine andere Begrifflichkeit und meint eigentlich dasselbe oder ist es ein Unterschied? Ich dachte immer, unser höchster Anspruch ist Liebe. Lieben, um geliebt zu werden.
Ja, bei uns spielt es sicherlich eine große Rolle, bei den alten Griechen eine etwas geringere. Grundsätzlich war die griechische Philosophie ja eine reine Männerphilosophie. Frauen kamen ja in dieser Philosophie nicht vor. Und das Ziel eines Mannes sollte darin bestehen, möglichst frei von solchen Affekten zu sein, wie geliebt werden zu wollen. Also es ging um die Überwindung solcher primitiven Bedürfnisse, um in einen Zustand der Bedürfnislosigkeit zu geraten, den man dann wechselseitig als Gelassenheit, Unerschrockenheit, Entspanntheit übersetzen kann.
Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das anders, aber man muss das ja auch aus der Zeit heraus verstehen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es darum geht, seine Lust zu maximieren. Und wir haben eine tausendejährige Kulturgeschichte, in der es immer darum geht, Leidvermeidung zu betreiben.
Wir wollen viel Lust und wenig Leid.
Richtig.
Ja, das ist ja nicht verwerflich.
Das war noch vor 100 Jahren anders. Also meine Großeltern haben, als sie geheiratet haben, jetzt nicht überlegt, ob der Partner, den sie hatten, optimal ist und auch ihr Leben nicht danach gestaltet, dass sie gesagt haben, sie möchten ordentlich viel Lust und Glück abschöpfen, sondern die waren froh, wenn sie nicht wieder in den Krieg mussten, wenn es keine Inflation gab und wenn sie in der Schwarmbauvereinswohnung, in der sie wohnten, ein Leben lang wohnen bleiben konnten mit dem gleichen Partner. Also da hat sich ja schon in 100 Jahren viel geändert und deswegen müssen wir vorsichtig sein, aus der Beschreibung der Gegenwart abzuleiten, was der Mensch ist.
Ja, aber vielleicht haben wir in manchen Hinsichten uns ja doch fortentwickelt, auch wenn wir unser Universum, zumindest mal unsere Erde, kaputt machen mit unseren ganzen Ansprüchen. Ja, finden Sie es nicht vorteilhafter, dass man heute anders an die Ehe rangeht, nicht nur als Zweckgemeinschaft nimmt, was man gerade versorgen kann und bleibt dann ein Leben lang zusammen, egal ob man sich verträgt oder nicht?
Ich finde das aus meiner heutigen Perspektive vorteilhafter.
Also unseren jetzigen Zustand.
Ich finde unseren jetzigen Zustand vorteilhafter, aber ich würde nicht sagen, dieser Zustand ist so, wie der Mensch ist. So ist der Mensch zum gegenwärtigen Kulturzustand in Mitteleuropa oder vielleicht in Amerika. Und so ist er eben auch in vielen Regionen Schwarzafrikas nicht und so ist er in Südostasien nicht und dergleichen mehr. Also wir müssen mal aufpassen, wenn wir unser Bild vom Menschen, was wir heute haben, universalisieren und sagen, so läuft's.
Sie haben gesagt, der Mensch hat sich nicht immer zum Vorteil entwickelt und das ist jetzt nicht die Krönung, die dabei rausgekommen ist, aber tauschen mit dem von vor 100 Jahren wollen Sie auch nicht.
Ja, ich will deswegen nicht tauschen, weil ich in diese heutige Gesellschaft reingeboren bin und weil das, was ich an dieser Gesellschaft heute schätze, etwas ist, was ich nicht missen will. Nur vor 2000 Jahren gab es andere Gesellschaften und die Leute haben bestimmte Dinge nicht vermisst, weil sie sie gar nicht kannten.
Und ist das schlimm? Oder ist es heute nicht besser, dass wir noch mehr kennen und uns noch nach mehr sehen können also, und dass wir noch mehr Möglichkeiten haben?
Ich versuche es mal anders auszudrücken. Mhm. Wenn ein Aufklärer, so aus der Zeit von Kant, so vor 200 Jahren, 250 Jahren, wenn der in die heutige Gesellschaft käme, dann wäre der begeistert über das Ausmaß an Freiheit, in der die Menschen heute leben, verglichen mit vor 200, 250 Jahren. Er wäre begeistert über das enorme Maß an Wohlstand, das selbst die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft genießen. Es verhungern keine Menschen mehr. Noch in Mitte des 19.
Jahrhunderts. In Deutschland, gut, ja.
Nein, okay. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Bauern zu Hunderttausenden verhungert in den Pauperismuswellen. Also ein unfassbarer Wohlstand. Sicher nicht gut verteilt, aber auch für die Armen noch relativ viel verglichen mit früheren Zeiten. Ein sehr hohes Maß an Freiheit. Und trotzdem würden sich darüber wundern, dass nicht alle Menschen permanent glücklich sind heute. Würden sich darüber wundern, mit was für Ängsten und Phobien wir uns herumschlagen. Angst, uns an Lebensmitteln zu vergiften, Angst, nicht fit zu sein, Angst, zu dick zu werden und was wir alles so für merkwürdige Phobien in diesem Leben haben. Ich wundere mich immer in heutigen Zeiten, wo es heißt, die Deutschen haben Angst vor Terror. Die Leute, die ich kenne, haben mehr Angst davor, zu dick zu sein oder irgendwelche schädlichen Stoffe zu sich zu nehmen oder sich in der Umwelt zu vergiften, als dass sie Angst vor Terror haben. Kurz gesagt, wir leben in einer besseren Gesellschaft als früher, aber wir sind dadurch nicht unendlich glücklich geworden.
Das glaube ich auch. Aber so absurd es ist, wovor man heutzutage angeblich Angst hat oder wonach man unerfüllt strebt, ist es immer noch besser, man guckt danach, dass man nicht zu dick wird, als dass man Angst hat zu verhungern.
Ohne Zweifel.
Was machen wir denn, um uns heute glücklicher zu machen?
Naja, zum Beispiel Glücksratgeber zu lesen, die uns bestimmt nicht glücklicher machen.
Eben.
Ja, aber warum eigentlich nicht?
Weil da nichts drinsteht, was mich glücklich macht, sondern ich nur jemandem Geld dafür gebe, dass er reich wird.
Naja, weil dahinter die Vorstellung ist, wenn ich zu einigen Einsichten gerate, dann werde ich glücklicher. Aber Einsichten, die ihr Verhalten verändern, die gibt's so gut wie gar nicht. Also wann ändern Sie schon mal ganz grundlegend Ihre Verhaltensweisen? Wenn Sie in einem Buch lesen, wenn Sie das und das und das machen, sind Sie in 10 Jahren Millionär. Oder wenn Sie das und das machen, werden Sie von nun an glücklich sein. Dann setzt das voraus, dass Sie sich völlig ändern können. Das stimmt aber nicht. Unterm Strich lieben sie sich in ihrer Unvollkommenheit, ihren Macken und ihren Schwächen ziemlich. Und das merken sie dann, wenn sie versuchen, die zu verändern.
Das finde ich gut. Wenn jemand von sich sagen kann, ich liebe mich grundsätzlich. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen nicht so. Die können sich nicht lieben und damit auch andere nicht. Ja, und deswegen sind sie eben nicht glücklich.
Sie lieben zumindest ihre Gewohnheiten oder ähnliche Dinge. Mehr, als es ihnen bewusst ist.
Oh, fragen Sie mal die Leute, was die klagen über ihre schlechten Gewohnheiten. Also leider nicht loswerden, weil das leider Sucht ist, weil sie leider nicht dazu kommen, sich zu ändern.
Haben Sie nicht gerade erzählt, in was für einer unglaublich vom Glückspotenzial tollen Gesellschaft wir leben?
Nein, ich gebe Ihnen durchaus recht damit, dass mit unserem ganzen Fortschritt, den wir erreicht haben, dass nicht mehr so viele verhungern und dass die Deutschen wohlständiger sind, dass die nicht zwangsläufig glücklicher sind.
Aber ist das nicht eigenartig? Wir haben über Ökonomie gesprochen. Und da machen wir uns pausenlos Gedanken darüber, wie wir unser Bruttoinlandsprodukt weiter steigern können, wie wir neue Wachstumsraten erreichen. Und gleichzeitig wissen wir ganz genau, dadurch werden wir bestimmt nicht glücklicher.
Die Ökonomen, jetzt sind wir bei denen, mit denen wir schon mal angefangen haben, die heute, wie das Geld an und für sich unser Leben, unsere Welt weitgehend bestimmen, sagen uns, wenn das Wachstum nicht stetig ist und wenn es nur ein bisschen weniger ist als im Jahr zuvor, dann geht es uns ganz schlecht. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es Ihnen und mir nämlich auch schlecht. Ich habe schon wirklich viele Sendungen hier gemacht und auch ganz viele Sendungen mit Ökonomen und Leuten, die sich damit beschäftigen. Es hat mir noch keiner plausibel begründen können, warum wir immer Wachstum brauchen.
Das hängt mit der Kreditwirtschaft zusammen. Wenn Sie investieren, nehmen Sie Kredite auf. Wenn Sie Kredite aufnehmen, müssen Sie Zinsen darauf zahlen. Also muss die Investition, die Sie machen, sich so sehr rentieren, dass Sie auch die Zinsen zurückzahlen können. Deswegen sind Sie gezwungen zu wachsen. Und das, was ich hier auf Mikroebene beschrieben habe, gilt für den gesamten Makroprozess. Erst in dem Moment, wo man anfängt, kapitalistisch auf Basis von Kreditwirtschaft zu wirtschaften. Erst in dem Moment beginnt die Notwendigkeit des Wachstums.
Brauchen muslimische Gesellschaften kein Wachstum?
Die dürfen ja keine Zinsen nehmen. Die haben eine verkappte Form von Zinswirtschaft. Das ist nur versteckt. Im Grunde genommen ist das auch drin enthalten.
Aber wenn wir alle wissen, dass das nicht gut ist, warum lassen wir es nicht einfach?
Ich weiß gar nicht, ob das nicht gut ist.
Ach so.
Also seit wir so wirtschaften, haben wir diesen ungeheuren Wohlstand angehäuft. Gucken Sie mal, ein Bauer im alten Rom und ein Bauer in der Stuttgarter Gegend um 1800. Wer hatte das bessere Leben? Dann können Sie sagen, ungefähr dasselbe. Lebenserwartung lag bei 40 Jahren. Es gab keine medizinische Vorsorge in keiner Form. Es gab überhaupt keine ernstzunehmenden medizinischen Kenntnisse. Es gab keine Rentenversicherung, keine Arbeitsversicherung, nichts. So. Er hatte viele Kinder, von denen die Hälfte verhungerten. Das war im alten Rom so und das war in Stuttgart 1800 so. Und seit wir angefangen haben, so zu wirtschaften, wie ich es gerade beschrieben habe, hat sich das massiv verändert. Das ist ja eigentlich eine gute Geschichte.
Ja, auf der einen Seite sagen Sie, heute sind wir auch nicht glücklich, auf der anderen Seite geben Sie ja selber zu, heute ist doch vieles besser geworden.
Ja, ich sehe auch beides. Also ich sehe auf der einen Seite, was alles besser geworden ist, sehe natürlich auch die ökologischen Kosten, die damit verbunden sind, sehe auch, dass das Imperium zurückschlägt im Sinne von 1 Million Flüchtlinge, die wir im Jahr aufnehmen müssen, aus Ländern, an denen wir massiven Raubbau betrieben haben, in denen wir englische Generäle mal irgendwo mit dem Lineal Linien in den Sand gezogen haben und etwas Irak genannt, wo wir Kulturen zerstört haben, wo wir Traditionen zerstört haben, denen wir die Bodenschätze geklaut haben, wo wir mit Diktatoren paktiert haben und so weiter. Und das fliegt uns jetzt heute alles um die Ohren.
Ah ja, das Lineal, wenn man sich Afrika anguckt, hat schon eine große Rolle bei der Aufteilung von Absolut. Kolonien gespielt.
Da wurde
von
nach Breiten und Längengraden wurde Afrika so verteilt, ja. Als wenn es niemand gehört.
Und das hat ja noch kein Ende genommen, auch wenn wir heute irgendwo eingeschritten sind. Alles, was George W. Bush gemacht hat, hat jetzt ja nun auch den arabischen Ländern oder wo immer er gerade war, nicht gezeigt, mit welcher tollen Moral und mit welcher Vorsicht und Fürsorge man einschreitet.
Also dieser ganze militärische Humanismus, dass man angeblich wegen Freiheit und Menschenrechte irgendwo Kriege geführt hat, war immer eine einzige Verarsche. Man hat für Bodenschätze, für Ressourcen, für geostrategische Einflusssphären diese Kriege geführt. Und man hat gerade durch den 2. Irakkrieg ein unglaubliches Unheil in dieser Region angerichtet. Indem man anschließend im Irak freie Wahlen gemacht hat, dann hat die schiitische Mehrheit, die vorher unterdrückt wurde, die Macht an sich gerissen, hat die Sunniten unterdrückt und die ehemalige Soldateska von Saddam Hussein, die nennt sich heute IS und wird von Katar und von Saudi-Arabien, aus dem wahhabitischen Königshaus, unterstützt. Und wenn wir jetzt gegen die einen Krieg führen, dann werden wir den nächsten Krieg haben, dass die hochgerüsteten Kurden versuchen, ihren eigenen Staat zu errichten und wir nicht wissen, was wir mit den Sunniten machen sollen. Auch jetzt stolpern wir gerade wieder in den nächsten planlosen Krieg, von dem wir überhaupt nicht wissen, was wir im Anschluss da machen wollen.
Ich glaube, planlos ist das wichtigste Stichwort. Kein Mensch weiß, was hinterher kommt. Das haben wir ja nun gerade schon bei ein paar Kriegen erlebt.
Ja, und das war eben, wir müssten doch gerade aus dem 2. Irakkrieg lernen, dass es so nicht geht. Und jetzt machen wir genau so einen dämlichen Krieg wieder.
Erkenne die Welt, heißt das Gesamtwerk. Könnte man auch sagen, erkenne dich selbst. Erst nicht erkenne die Welt, auch erkenne den Menschen.
Ja, also der erste Band heißt Erkenne die Welt. Der zweite wird Erkenne dich selbst heißen.
Ah,
und der
wusste ich nicht.
Und der dritte wird heißen Sei du selbst.
Okay, also doch ja, ein Glücksbringer, quasi, eine Anleitung zum Glücklichwerden.
Das ist die Frage des 20. Jahrhunderts. Ne? Es ist die Frage, wie schafft man das, mit sich selbst identisch zu sein? Wie hält man sich in dieser Welt, in der man lebt, als ein und derselbe zeitlich durch? Das sind Fragen des 20. Jahrhunderts, Identitätsfragen. Erkenne dich selbst. Ich habe den zweiten Band so genannt, weil es eine große Wende in der Philosophie gibt. Irgendwann wird die Philosophie von einer Objektphilosophie zu einer Subjektphilosophie. Das heißt, die alten Griechen haben sich die Welt entgegengesetzt. Als etwas, was da ist, ein Objekt, das man erkennen soll. So wie ein Naturwissenschaftler denkt. Ich habe hier einen Stein und ich will versuchen rauszukriegen, was das ist. Und später hat die Philosophie dann erkannt, dass dieser Stein ja nicht objektiv da ist, sondern dass ich den Stein ja nur deswegen sehe, weil er ein Vorstellungsgegenstand in meinem Gehirn ist. Es gibt sozusagen nichts außerhalb meines Bewusstseins.
Der existiert nicht nur in meinem Hirn. Wenn ich den Stein jemand anderen auf sein Hirn schmeiße, hat das ja eine Wirkung.
Das hat eine Wirkung. Und wissen Sie, wo Sie diese Wirkung erleben? In Ihrem Bewusstsein.
Der am Kopf Getroffene erlebt ja auch ganz anders körperlich.
Dass es den am Kopf Getroffenen gibt, erleben Sie in Ihrem Bewusstsein. Sie kommen da nicht raus. Und dadurch hat die Philosophie ihren Ansatzpunkt verschoben. Damit beginnt die neuzeitliche Philosophie.
Gibt es gar keine reale Welt, sondern nur die in meinem Kopf?
Zunächst mal heißt das, dass alles das, was Sie über die reale Welt aussagen können, Aussagen sind, die Sie mithilfe Ihres Wirbeltiergehirns und Ihres Bewusstseins in Ihrem Kopf machen. Rein theoretisch könnten Sie ja einer Illusion unterliegen und eine Welt in Ihrem Kopf haben, die mit der objektiven Welt nicht übereinstimmt. Das werden wir nie wissen.
Ja, ich habe eine Weile immer gedacht, ich glaube auch erst, wenn ich es wirklich sehe. Und wenn ich heute mich vor den Sternenhimmel stelle, weiß ich gar nicht mal, ob der Stern, der da oben für mich real zu sehen ist, überhaupt noch existiert. Das hat mich ziemlich verwirrt.
Sie wissen noch nicht mal, wie er aussieht. Sie sehen nur das Licht.
Das sowieso
gar
nicht,
keine
ja.
Vorstellung, was sich dahinter verbirgt, wie weit er weg ist.
Manche Sachen, die ich sehe, gibt's gar nicht. Das hat mich verwirrt.
Ja.
Sie nicht?
Ich glaube, dass große Dinge, die Sie in Ihrem Leben so benennen, als wenn sie gibt, wie zum Beispiel die Liebe,
ja.
auch etwas ist, was Sie nicht sehen und anfassen können.
Die Liebe muss man empfinden, die ist in einem drin,
ja,
glaube ich.
Ja, das kann sich genauso verflüchtigen wie der Stern, von dem Sie gerade gesprochen haben. Wir wissen auch nicht, ob sie die noch gibt.
Das haben schon viele Leute, glaube ich, leidvoll erleben müssen, dass sich Liebe verflüchtigen kann.
Ja, aber die Liebe ist ein schönes Beispiel. In Ihrem Kopf sind Gegenstände, wir reden über die Liebe, als wenn es die Liebe gäbe. Ja. Wir reden über die Menschheit, als wenn es die Menschheit gäbe oder ja. die Gerechtigkeit, ja. als wenn es die Gerechtigkeit gäbe. Und früher haben die alten Griechen geglaubt, das gibt es. Und in der neuzeitlichen Philosophie sagen wir, naja, also objektiv gibt es das nicht. Es ist erstmal eine sprachliche Konstruktion.
Was gibt es denn überhaupt? Es gibt ja auch nicht die Wahrheit. Die empfindet der eine auch so und der andere anders.
Ja,
gibt es
aber überhaupt irgendwas. Aber das Ergebnis ist nicht der totale Relativismus, ne, dass man sagen kann, jeder Jeck ist anders und jeder kann glauben, was er will. Aber es ist nicht uninteressant zu verstehen, wie groß die eigenen Zutaten dabei sind, wenn man sich ein Weltbild macht. Allein darauf zu reflektieren, ist schon ein Fortschritt gewesen gegenüber der naiven Betrachtungsweise der Welt.
Aber glauben kann schon jeder, was er will, oder?
Glauben kann jeder, was er will. Ja, die Philosophie kann ja die großen Fragen auch nicht beantworten. Also für den Glauben bleibt in der Philosophie immer Platz.
Die Philosophie ist dafür da, dass man überhaupt erstmal Fragen stellt, ne, bevor sie beantwortet werden.
Absolut. Aber die Philosophie ist auch nicht, wie manche meinen, einfach nur die Kunst des Fragens. Das ist zu wenig. Also wenn sie in die Sicht nicht zwischendurch provisorische Antworten geben, macht das Fragen auch keinen Sinn mehr.
Nein, ich meinte, der erste Schritt, den viele gar nicht tun, ist erstmal die richtigen Fragen stellen zu können.
Und damit ja, das ist natürlich, also Philosophie, wenn sie gut betrieben wird, ist ja kein Fach, sondern eine Tätigkeit.
Was ist eigentlich Philosophie? Ist das eine Wissenschaft wie alle anderen auch? Mischt sie sich eigentlich vielleicht doch in jede Wissenschaft ein und braucht nicht jede Wissenschaft überhaupt den philosophischen Ansatz mit der Frage, warum?
Genau, also die Philosophie ist... Man kann sie als Wissenschaft betreiben, dann ist sie die Wissenschaft der Sprachlogik. Viel mehr bleibt dann von Philosophie nicht übrig. Oder man betreibt sie nicht als Wissenschaft, sondern man sieht sie als eine Art Generaldisziplin an, die den anderen Wissenschaften hilft, sich selbst besser zu verstehen. Und das ist die Art von Philosophie, mit der ich mich beschäftige.
Welche Erfahrungen haben Sie mit anderen Disziplinen, mit anderen Wissenschaften gemacht? Wer ist offener dafür, sich auch der Philosophie zu öffnen, die mit einzubeziehen, und wer sträubt sich am meisten?
Also ich finde, die Biologen könnten deutlich mehr Philosophie gebrauchen, sind aber wie alle Naturwissenschaftler der Überzeugung, nicht allzu viel davon zu brauchen. Sehr philosophieaffin sind die Physiker, weil sie sehr schnell auf philosophische Fragen geworfen
sind. Die kommen irgendwann sonst nicht weiter, ne?
Ja, also Physiker neigen zum Philosophieren oder neigen dazu, religiös zu sein, wogegen Biologen beides normalerweise ablehnen.
Kann man das wirklich so strukturiert sagen?
Das kann man ziemlich sagen. Also alle bekannten großen Biologen sind Atheisten. Und fast alle großen Physiker waren in irgendeiner Form spirituell, religiös oder philosophisch veranlagt.
Aber mit dem Glauben haben sie es ja eigentlich nicht so, ne? Richtet ja viel Unheil an auf dieser Welt.
Ich würde einen großen Unterschied machen zwischen Glauben und Religion.
Ja,
Religion richtet viel Unheil an. Glauben, ich finde, solange jeder glaubt, was er will oder ein spirituelles Bedürfnis hat, wenn man zum Beispiel einsieht, dass mein klarer Verstand so viele Dinge nicht fassen kann, warum soll ich nicht einräumen, dass es auch etwas Höheres gibt als meinen klaren Verstand? Also für den Glauben sehe ich in der Welt viel Platz. Aber wir reden jetzt nicht vom instrumentalisierten Glauben, zur Ideologisierung des Glaubens und schon gar nicht von Religion als ein Menschenwerk aus Regeln und Geboten, um Herrschaft auszuüben.
Warum ist die Religion immer noch oder erst recht so mächtig heute?
Also insgesamt ist die Religion gewaltig auf dem Rückzug und deswegen schreit sie so laut. Insgesamt ist ja auch die islamische Welt durchdrungen im Grunde genommen von den materiellen Vorstellungen des Westens. Überall in den islamischen Ländern wird Cola getrunken, werden Hollywood-Filme geguckt und vieles andere mehr. Im Grunde genommen haben wir mit Smartphones telefoniert. Also wir haben überall diese westliche Kultur hingebracht. Und man versucht, das, was man noch an überliefertem Seelenschatz hat, das versucht man zu verteidigen. Und einige wenige Durchgeknallte versuchen das mit extremen militärischen Mitteln und nutzen diese Situation aus.
Cola und Hollywood-Serien haben Sie jetzt gerade angesprochen. Das erinnert mich an Ihre eigene Biografie. Das wollten Ihre Eltern schon vermeiden, dass Sie das zu viel konsumieren.
Das stimmt.
Wie haben Sie das überstanden?
Ach, ein bisschen habe ich heimlich geguckt, aber
getrunken und geguckt.
Getrunken und geguckt, aber mein Bedürfnis nach Cola und Hollywood-Serien ist auch im Erwachsenenalter nicht sehr groß.
Ja, es gehört aber die eigene Erkenntnis dazu. Dann richtet man sich freiwillig nach den guten Sachen.
Wenn es einem oktroyiert wird. Also häufig ist es auch so, dass man in der Kindheit bestimmte Gebote und Vorschriften bekommt, dass man sich dann irgendwann dagegen auflehnt und dass man sie über einen zweiten Bildungsweg dann wieder absegnet. Das macht fast jeder. Auch die ganzen alten Alt-68er, die gegen ihre bürgerlichen Elternhäuser aufbegehrt haben, wurden im Alter zum größten Teil sehr bürgerlich, statusorientiert, materiell.
Wieso? Weil es einem dann besser geht?
Nö, weil ich glaube, dass diese Kindheitsprägungen so tief in einem drin sitzen und dass man nur dann massiv gegen etwas rebelliert, wenn man das irgendwo in sich spürt.
Das könnten wir jetzt gerade noch 2 Stunden weitermachen, aber die Sendezeit ist zu Ende. Wer sich weiter interessiert, dem sei empfohlen, 1. Band der Geschichte der Philosophie unter dem Titel Erkenne die Welt von Richard David Brecht. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Eins gehört.